Boom. Wir sind zurück aus einer längeren Sommerpause, zumindest was den Podcast angeht. War eine intensive Zeit, viel passiert und wir waren unter anderem auf Klassenfahrt in Italien, Sommercamps standen an, sehr viel los gewesen. Aber der Podcast soll natürlich auch wieder zurückkommen, von daher startet er heute wirklich wieder mit einem großen Schlag. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil ein Boxer ist zu Gast. Das ist Benny Schemalari. Er ist inzwischen zweifacher Europameister und hat wirklich eine extrem spannende Geschichte. Benny habe ich im Vitesse kennengelernt. Er arbeitet dort als Boxtrainer seit einigen Monaten. Das Vitesse hat die Tennisplätze 7 und 8 hinten, für alle, die es noch nicht gesehen haben oder noch nicht wissen, umgebaut in eine neue Halle, die heißt Halle 7, unter anderem mit einem Boxring und Benny ist dort eben der Trainer, der Boxtrainer und darüber hinaus eben selbst auch Profiboxer. Und an Benny ist wirklich bemerkenswert, wie er arbeitet, wie er trainiert, was er alles bereit ist zu tun, um seine Ziele zu erreichen. Das ist mir wirklich sofort aufgefallen und er trainiert ohne Trainer, mit einer Intensität, die wirklich bemerkenswert ist. Die meisten trainieren mit Trainer, nicht annähernd so intensiv wie er ohne. Und man sieht bei ihm, dass er Ziele hat, dass er eine Vision hat, die auch größer ist als Boxen, die auch größer ist als er selbst und an der er arbeitet und die er verwirklichen möchte. Und deshalb ist er wirklich eine für mich auch sehr besondere Person. Und ich glaube, wir können alle wahnsinnig viel von ihm lernen. Dazu ist Boxen auch ein Sport, der dem Tennis gar nicht so unähnlich ist. Eins gegen eins. Man kann sich nicht verstecken. Fehler werden schnell bestraft und man muss eben lernen zu reflektieren, sich zu entwickeln, an sich weiter zu arbeiten. Und deswegen ist Benny wirklich eine spannende Person und auch hat eine spannende Geschichte zu erzählen, die auch viele, die aus dem Tennis kommen, sich gar nicht vorstellen können, mit welchen Problemen er zu kämpfen hatte, beispielsweise überhaupt einen deutschen Pass zu kriegen und was das alles behindert hat in seiner Karriere bisher. Es ist wirklich interessant und wir hatten für das Gespräch keine Zeit festgelegt und am Ende ist es über eine Stunde geworden. Total intensiver Talk und eben auch spannende Impulse für die Spieler, die da waren und in Form des Podcasts eben jetzt auch für alle anderen. Also hört euch die Geschichte an, lernt von der Geschichte, lernt von Benny und denke, aus dem Podcast kann man wirklich ganz, 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 ganz viel mitnehmen. So, jetzt fangen wir aber an. Let's go, viel Spaß, auf geht's. So, lieber Benny, erstmal vielen Dank, dass du mit den Jungs hier trainiert hast, fleißig. Und die Männer haben auch gezeigt, dass sie sehr, sehr fleißig sind. In einem anderen Metier heute mal beim Boxen. Danke auch, dass du dir jetzt heute hier nochmal die Zeit genommen hast, dass wir einfach mal sprechen können, so ein bisschen über deine Geschichte einfach was erfahren können. Ich wusste ja auch schon so ein bisschen was vorher. Vorgespräch haben wir noch ein paar Sachen besprochen. Ich glaube, das ist einfach total interessant, weil das wirklich zum Teil eine Geschichte ist, die Dinge beinhaltet, die für uns oder für viele eben ganz selbstverständlich sind und man sieht, durch welche Sachen du dich auch durcharbeiten und durchkämpfen musstest, so um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Und gleichzeitig bist du auch ein tolles Beispiel, einfach, dass man auch trotzdem einfach weit kommen kann und dein Weg ist ja auch noch lange nicht vorbei. Ne? Also deswegen auch nochmal vielen Dank, dass du hier für die Zeit nimmst.
Dankeschön.
Du bist jetzt zweifacher Europameister. So, wenn man das dir so vor 2 Jahren gesagt hätte, hättest du das wahrscheinlich nicht gedacht, nicht geglaubt. Ne?
Nein, auf keinen Fall.
So, weil du da ja gar nicht, oder da erst wieder mit dem Boxen angefangen hast. Ne? So,
ja, da war ich noch eine andere Gewichtsklasse.
Okay.
So. Da habe ich 105 Kilo noch selber gewogen.
Und wie viel wiegst du jetzt?
72 bis 75 in der Regel.
Wahnsinn. Plus, minus. Von 105 auf 72?
Erstmal, ja, genau.
Okay. Und in welcher Zeit ist das so rapide runtergegangen bei dir?
Ich habe ein halbes Jahr maximal gebraucht.
Okay. Ja.
Ich habe direkt Gas gegeben von Anfang an.
Ja. Ja, sehr gut. So, das kann man sich jetzt ja kaum vorstellen. Du hast mir auch Bilder gezeigt. Ja. Wirklich Wahnsinn. So, bevor wir jetzt so in dieses letzte Stück reingehen, wo es ja wirklich für dich extrem schnell gegangen ist und wahnsinnig viel passiert ist, würde ich gerne so einmal ganz vorne anfangen. Ne? Wenn man so deinen Namen hört, dann weiß man ja schon mal, der Ursprung ist, das ist, also der Name hat keinen deutschen Ursprung, aber ist bei mir übrigens nicht anders. Ne? Ja. Mein Nachname hat ja auch keinen deutschen Ursprung. Wo kommt deine Familie ursprünglich her?
Meine Familie kommt aus Albanien. Mhm. Mein Vater ist mit 16 hierher gekommen. Mhm. Hat direkt mit der Sprachschule angefangen, eine Lehre angefangen. Dann, als mein Vater 21 wurde, hat er meine Mutter geheiratet. Und dann mit 22 war ich schon auf der Welt. Mhm. Ja. Bin in der HSK in Wiesbaden geboren.
Ja.
1987.
Ja.
Und dann bin ich in der Stadt in Wiesbaden in die Riederbergschule gegangen, ja. Grundschule. Hab da meine erste bis vierte Klasse absolviert. Und dann bin ich auf die Heinrich von Kleist gekommen. Und da war es dann, kurz bevor ich 11 wurde, natürlich, ich muss nochmal von neu anfangen. Mein Vater hat immer Kampfsport gemacht, mhm, und mein Onkel. Ich und mein Bruder haben den immer beim Training zugeguckt.
Welche Kampfsportart war das?
Taekwondo.
Okay.
Mein Onkel hat den Schwarzgurt gemacht, mein Vater hat den Orangenen. Mhm. Und dann halt immer nach der Arbeit kam mein Vater, hat sich gedehnt, hat seine verschiedenen Übungen gemacht, das tägliche Training halt immer nach der Arbeit. Und da hatten wir schon, da war wie der Weg schon vorgeschrieben, okay, Fußball irgendwie keine Option, hat auch nicht so viel Spaß gemacht.
Ja.
Und dann, wir wollten als Kinder halt Karate oder Taekwondo machen. Mhm. Karate wegen den ganzen Filmen wie Bruce Lee oder Jean-Claude Van Damme. Ja. Ohne Ende geguckt und dann auch gegenseitig ausprobiert. Da manchmal ganz blauen Fleck da oder da. Der eine hat geweint oder der andere hat geweint. Aber wir wollten unbedingt kämpfen. Dann, als ich kurz bevor ich in die fünfte Klasse kam, mein Vater gesagt, komm, wir wollen jetzt endlich in einen Verein gehen. Am besten Taekwondo, so wie du. Dann gab es in der Nähe so keinen Verein. Mhm. Und wegen der Arbeit von meinem Vater wollte er uns nicht so weit laufen lassen. Mhm. Wir haben um die Ecke der Eli-Holz-Schule gewohnt, am Platz Deutschen Einheit damals. Und da war der Herr Fischer mit dem ABV Kolek Boxverein. Und Boxen war gar nicht mein Ding. Also ich habe Boxen im Fernsehen gesehen und habe nur gedacht, ein, zwei Schläge und Geklammer.
Ja.
Das ist
zu wenig Action. So,
ich hab's gehasst zu gucken. Ja, ich wollte mehr kicken.
Ja, okay.
Schöne Kicks, dies, das, Spagat auf zwei Stühlen, ganze Kram. Und dann kamen wir ins Boxtraining. Da habe ich mich direkt verliebt. Phänomenal.
Mhm.
Das Aufwärmen, das Schattenboxen, die Partnerübung.
Ja.
Das war ganz was anderes, was ich also vom Fernsehen gesehen habe. Mhm. Und dann die erste Woche waren wir da und dann haben wir mein Vater gesagt, wir melden uns da an, kaufen uns das ganze Equipment bitte. Und dann haben wir direkt losgelegt.
War das schon direkt auch bei dem Trainer, bei dem du auch später gewesen bist?
Ja, bei Walter Fischer.
Was würdest du sagen, wie groß hat auch die Person am Anfang, also wie wichtig war die Person am Anfang, weil du gesagt hast, Boxen an sich fandst du eigentlich gar nicht so toll, bist vielleicht auch hingegangen mit so einer Einstellung, naja, will
Fischer,
ich eigentlich gar nicht so richtig.
Der Herr Fischer, muss ich auch sagen, der war ein Bär vom Mann, also eine imposante Person, 2 Meter groß, Hände wie Schaufel und aber sehr, sehr liebenswert und freundlich. Also zum Beispiel, ich kann mich an einen Einsatz erinnern, hat er zu einem gesagt, mir ist das egal, ob du Christ oder Moslem bist, mir ist das egal, ob du Ostern feierst oder fastest, Hauptsache du boxst.
Ja.
Und das war immer ihm war alles andere egal. Er hat noch nicht mal gefragt, woher jemand kommt.
Ja.
Er wollte einfach nur, dass wir gute Boxer werden und anständige Jungs.
Ja. Ja.
Und Herr Fischer war für uns zum Schluss Vater, Großvater und Trainer, alles in einem. Komplette Respektperson.
Glaubst du, dass du das, dass da schon in der ersten Stunde irgendwas war, was du da gespürt hast, dass das einfach jemand ist, der es der das nicht einfach macht, um sein Ego zu befriedigen oder so, sondern der wirklich sich, im Englischen würde man sagen, der wirklich kehrt, ne, um den Spieler sich kümmert, um den Sportler sich kümmert und den im Mittelpunkt so seiner Arbeit hat.
Ja, Herr Fischer war selbstlos. Der hatte uns immer. Fischer hat den pädagogischen Aspekt auch sehr, sehr gut gekonnt. Ja. Und das Training war halt phänomenal. Und er hat uns alle gleich behandelt. Mhm. Es wurde niemand als Superstar gefeiert.
Mhm. Ja.
Und das hat das ausgemacht. Ja. Du hattest nicht diesen Druck, wie sagen wir mal, wie beim Fußballverein. Mhm. Da wird der Stürmer halt, weißt du, hervorgehoben. Mhm. Und der eine wird dann, ach, du hast das durchgelassen oder das. Ich kenne das ja von Cousins und sowas. Der eine kriegt den Hype, der andere nicht. Ihr gewinnt zwar als Mannschaft, aber trotzdem gibt es da Personen noch, die ein bisschen besser bevorzugt werden, auch vom Trainer. Und dann hast du ja noch beim Mannschaftssport das Problem, dass du auf der Bank sitzen kannst.
Ja.
Das gibt es bei uns nicht.
Ja.
Und wie gesagt, wir wurden alle gleich behandelt. Und das war, glaube ich, das war der Punkt, warum ich dann da geblieben bin.
Ja. Ist ja spannend, ne? Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen, wenn da nicht eine Person irgendwie in dein Leben gekommen wäre oder du in den Raum dieser Person gekommen wärst, in das Boxtraining dieser Person gekommen wärst, da sowas aktiviert hat bei dir, ne?
Ich kenne auch andere Vereine, mein Trainer ist ja, da kommen wir auch später dazu, ist ja irgendwann gestorben.
Ja.
Da habe ich es auch in anderen Vereinen versucht, nur das kannst du vergessen. Das ist nicht dasselbe.
Mhm.
Also es ganz und gar nicht dasselbe gewesen.
Ja.
Also vom pädagogischen her nicht, vom Feeling her nicht, von auch der Ausführung, vom taktischen her. Es hat einfach nicht gepasst. Ja. Niemand hat so gemacht wie Herr Fischer.
Ja.
Herr Fischer wusste, was Boxen ist. Er hat das Boxen geliebt.
Und dann hast du angefangen, wie schnell ist das dann intensiver geworden? Ich weiß nicht, beim Boxen ist, beim Tennis ist so, häufig fängt man an und trainiert einmal pro Woche oder so. Ne? Und dann irgendwann kommt man mal in den Wettkampf, dann wird es intensiver. Wie war das bei euch?
War das Training immer von 8 Uhr abends bis 21.30 Uhr.
Hm? Da warst du wie alt?
11 Jahre.
Hm?
Und Da kann man sich nicht aussuchen.
Ja.
Wir wurden alle in eine Gruppe gesteckt.
Ja.
Herr Fischer musste gucken, auch wegen den Leuten, die gearbeitet haben, dass die auch ins Training kommen können. Ja.
Also da hat ein 11-Jähriger mit einem 20-Jährigen zusammen trainiert?
Mit einem 65-Jährigen auch.
Okay.
Da wurde niemand zur Seite genommen. Wir haben alle das gleiche Training abbekommen.
Ja. Ja.
Da wurde auch keiner geschont.
Okay.
Ich bin meistens schon 19.30 Uhr hingelaufen.
Ja.
Ich hatte es nicht weit, vielleicht 350 Meter.
Ja.
Und wir hatten fünfmal die Woche Training. Mhm. Von Montag bis Freitag.
Also damit ging es direkt los?
Direkt
mit fünfmal die Woche?
Direkt fünfmal die Woche.
Ja.
Eigentlich war es immer so, mein Tagesablauf war so Schule, nach Hause, Hausaufgaben und aufs Training warten.
Mhm.
Ja. Halbes Jahr hat sich Herr Fischer mit uns beschäftigt, intensiv am Anfang. Mhm. Hat uns die ersten Schritte beigebracht, die Grundschläge, die Technik-Taktik uns eingetrichtert. Wir haben 5 Serien, die haben wir jeden Tag bis zum Erbrechen mehrere Jahre lang.
Mhm.
Es gab immer 5 Grundserien, die haben wir immer wieder wiederholt.
Ja.
Und aus denen kommen dann auch später andere Serien, aber die 5 müssen erstmal sitzen. Das ist die Grundlage. Und ein halbes Jahr intensives Training hat er gesagt, du bist bereit, mein Junge.
Mhm.
Dann haben wir uns angemeldet für die Hessenmeisterschaft.
Okay. Geht das beim Boxen gleich mit Hessenmeisterschaft los? Ist das?
Nein, du kannst auch auf einer Veranstaltung einen Kampf machen. Es hat sich nur so, der Zeitraum war da, Hessenmeisterschaft. Willst du boxen auf der Hessenmeisterschaft, Benny?
Herr Fischer, was auch immer das heißt, ne?
Herr Fischer, wenn Sie sagen, ich soll boxen, boxe ich.
Ja.
Dann auf die Waage, 40 Kilo, 11 Jahre. Mein Gegner Dennis aus Darmstadt, auch 40 Kilo.
Ja.
Wir hatten in dem Alter und in dem Gewicht keine anderen Leute.
Mhm.
Wir zwei standen direkt im Finale.
Okay.
Im ersten Kampf direkt im Finale.
Also schon mal Vize-Hessenmeister war sicher.
Das war sicher. Der Kampf fing an, so wie ich es im Training gelernt habe. Ich bin von der. Es gibt eine Grundtechnik, hat uns Herr Fischer beigebracht, von der Mitte an Seil und dann den Gegner absperren.
Ja.
Und wenn wir ihn festnageln am Seil und an der Ecke, Attacke.
Mhm.
Und so ging der Kampf. Ich habe den Kampf mit der Linken geführt, dann die Rechte ins Ziel gebracht, Gegner war am Seil, bam, 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 bam. Ja. Nach 3 Runden später, der, achso, als 11-jähriger Boxer auch nur eine Minute pro Runde, 3-mal eine Minute geboxt, einstimmiger Punktsieger, mein erster Kampf, Hessenmeister direkt.
Nicht schlecht.
Ja, erster Zeitungsartikel beim Wiesbadener Kurier mit dem ersten Kampf, Nachwuchstalent vom AWV Kolek. Ging runter wie Öl.
Glaube ich, ja.
Und das hat dann mehr Lust auf Training gemacht.
Ja.
Dann haben wir meine Teamkameraden wie David Siegmann und Redouan, die waren 2 Jahre älter, die waren auch schon viel weiter, haben auch die Südwestmeisterschaft gewonnen und teilweise auch die Deutschmeisterschaft.
Ja.
Dann sind wir mit 12 Jahren angefangen, vor der Schule joggen zu gehen, um uns nochmal einen Vorteil zu verschaffen gegenüber den anderen. Haben wir uns um 6 Uhr morgens gegenseitig abgeholt. Damals gab es keine Handys, da musste es nur noch klingeln vorne. Und dann, mal habe ich den abgeholt, mal hat er mich abgeholt. Dann sind wir joggen gegangen vor der Schule, dann zur Schule. Wieder abends aufs Training gewartet, Training gemacht.
Ja.
Turniere gewonnen. Wir sind immer mit 10 Mann auf Kämpfe gefahren. 90% haben wir immer gewonnen. Also wir waren dafür bekannt, wenn wir kommen, kommen wir zum Gewinn, unser Verein.
Ja.
Und bei uns hat man auch direkt erkannt an den Führhänden. Herr Fischer hat uns immer gesagt, mit 3 Führhänden rein. Du konntest Herr Fischer seine Leute erkennen nur an der Führhand.
Okay.
An der sauberen linken Führhand.
Ja.
Und die Führhand macht doch den Kampf.
Ja.
Ohne Führhand gewinnst du keinen Kampf.
Ja.
Das hat er auch immer zu uns gesagt.
Ja.
Und wir hatten schon eine Handschrift.
Ja.
Uns hast du direkt erkannt. Und wir waren auch gut gefürchtet in Hessen.
Ja, das glaube ich, ja.
Ja, und dann, wenn Sommerferien zum Beispiel waren, hat er uns zu sich in die Garage geholt, in Kolek.
Ja.
Hat die Garage umgebaut zum Boxclub, zum kleinen Boxclub, ein kleiner Ring, 2 Sandsäcke.
Ja.
Eine Maisbirne.
Mhm.
Und da hatte David sich dann zum Beispiel auf die deutsche Meisterschaft vorbereitet mittags.
Mhm.
Bin ich und der andere auch mitgegangen.
Ja.
Haben wir unser Training gemacht. Direkt vom Training mit den Schwimmsachen ins Schwimmbad.
Ja.
Dann vom Schwimmbad wieder ins nächste Training um 19.30 Uhr. Und das ging dann so den ganzen Sommer.
Also er hat euch dann nochmal speziell gefördert? Also
ja, klar, natürlich. Natürlich. Ja. Jeder, der Turniere gewonnen hat und weiterkam, wurde immer speziell gefördert. Es gab keinen, der mehr gefördert wurde als der andere.
Okay.
Alle haben die gleiche Förderung bekommen, das gleiche Training.
Okay.
Es gab keinen wirklich. Es gab natürlich manchmal spezielle Menschen wie der David, wenn er sich nicht ans Gewicht gehalten hat. Da hat der Fischer immer 10 Tage vor der deutschen Meisterschaft musste er bei ihm schlafen.
Okay.
Ja, ja, weil. Und da hat er das Gewicht kontrolliert.
Okay.
Ja, der Davis war halt immer.
Weil, wenn er dann.
Ja, sonst drüber war, dann.
Gewichtsklasse höher
nein. Du wirst disqualifiziert
haben. Ah, okay, weil er sich nur für seine Gewichtsklasse für die Meisterschaft qualifiziert hat.
Genau, dann musst du auch da kämpfen.
Okay. Ja.
Und dann musste David halt da immer oben schlafen und wurde dann halt morgens, abends gewogen.
Ja,
war geil, geile Zeit. Wir haben dann auch manchmal mit ihm dort übernachtet und der Fischer hat sich gut um uns gekümmert.
Ja.
Dann lief das so ein paar Jahre.
Du hast ja gesagt, du hast jetzt Hessenmeisterschaft gewonnen.
Da
wäre es ja normal.
Südwest-Qualifikation.
Genau. Warum ging das nicht bei dir?
Bei mir ist das so gewesen, ich bin zwar in Wiesbaden geboren, in der HSK-Klinik.
Und aufgewachsen. Und
Alles. Zur Schule gegangen, wie ich dir vorhin erzählt habe. Aber ich habe nicht von Anfang an deutschen Pass bekommen, weil wir aus dem Kosovo kommen. Und Kosovo stand früher unter jugoslawischer Regierung. Jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, Ex-Jugoslawien gibt es gar nicht mehr.
Ja.
Wir hatten jugoslawischen Pass. Dann wurde das in mehrere Länder aufgeteilt.
Ja.
Aber Kosovo stand immer noch unter serbischer Regierung.
Ja.
Dann musste erstmal der jugoslawische Pass wurde beseitigt.
Ja.
Dann haben wir einen serbischen Pass bekommen.
Ja.
Und dann haben wir den deutschen Pass beantragt und es hat alles gedauert.
Ja.
Und in der Zeit, ich habe ihn mit 14 beantragt, weil diese Verhältnisse mussten ja da unten geklärt werden. Und dann habe ich ihn erst mit 17,5, muss lügen, vielleicht 18 erst bekommen.
Und du konntest ohne deutschen Pass nicht an der Südwestdeutschen Meisterschaft
spielen? Nein, da war auch die Deutsche schon gestorben, konntest du vergessen.
Ja.
Und damals gab es noch keine internationale deutsche Meisterschaft. Und wenn es eine internationale Mannschaft gab, war die nur für Senioren, okay, nicht für die Jugend.
Und im Boxen ist das ähnlich, so wie ich es verstanden habe, so ein bisschen ähnlich wie im Tennis. Das heißt, es gibt auch, du hast dann dein Training in deinem Verein oder in einem Boxclub oder
genau,
so.
Genau, und dann gibt es Kaderlehrgänge.
Genau. Und das war im Prinzip für dich damit gestorben, ohne deutschen Pass.
Ja, ich durfte, natürlich haben die mich manchmal mitgenommen zu den Kaderlehrgängen wegen dem David und dem Redouan,
ja,
weil die waren Boxelite in Hessen.
Ja.
Die haben auch für den Olympiastützpunkt angetreten, also ja, für Deutschland, ja, gegen Kuba, auf der Weltmeisterschaft, der Europameisterschaft mitgeboxt als ja, Kinder. Und da bin ich halt immer als dritte Rad im Wagen, mhm, wurde ich immer mitgenommen. Ja, war spannend, aber es war schade, ich habe halt da mitgemacht, ja, aber durfte nie weitermachen. Es
ging nie weiter, ja.
Ja.
Ja. Hattest du als Kind, Jugendlicher irgendwie so einen großen Traum dann mit dem Boxen irgendwann? Oder hast du irgendwie so einfach von Woche zu Woche so dein Ding gemacht und halt...
Nein, ich wollte schon ja, Weltmeister werden. Ich wollte okay, Weltmeister werden, so wie man es sich wünscht, ein schönes Leben für mich und meine Familie.
Ja.
Was bewegen. Ich wollte auch damals als Kind, dass ein Film über mich gedreht wird. Mhm. Ja. Aber das will ich eigentlich immer noch. Ja. ja, so, das ist halt, was man sich halt immer wünscht im Leben.
Ja.
Erfolg, Spaß, Gesundheit,
ja,
dass allen gut geht um ja, einen herum, ja, den Freunden gut geht, ja, jedem gut geht.
Ja.
Und dass man sich die Sachen machen kann, auf die man noch Lust hat.
Ja. Wie wichtig war so in der Zeit, also hast du gesagt, dein Trainer war so dein, auch gleichzeitig Vater, Großvater, wie wichtig waren deine Eltern oder dein Vater auch? Der ja, ja auch, du hast mir so ein bisschen erzählt, wie dein
Vater,
dein Großvater,
Beispiel,
sein Sohn, also dein Vater.
Mein Vater hat, zum Beispiel, ne, durfte keinen Kampfsport eigentlich machen.
Mhm.
Mein Opa hat zu ihm gesagt, ich bezahle nicht für Huha Geld. Mhm. Dann ist mein Vater heimlich arbeiten gegangen, um sich Taekwondo-Kurse
und
zu leisten.
Und er hat schon, also er hatte Vollzeit gearbeitet?
Als Metallbauer, Schlosser.
Und was war mit dem Geld?
Das hat mein Opa komplett kassiert.
Okay, das musste dein Vater,
wie alt war das wurde, 18, mein Vater 19? War 17, 18 Jahre.
Okay,
der musste immer das Gehalt zu Hause abgeben.
100%, also er durfte
100%, sich, der hat, was hat er bekommen? 10 Mark.
Okay.
10 Mark.
Okay.
Ja. Und dann ist er in der Frittenbude arbeiten gegangen, damit ja, er Taekwondo machen kann.
Ja.
Ja. Und deswegen hat er mir immer gesagt, guck mal, ich bezahle dir alles, was du brauchst.
Ja.
Geh einfach nur trainieren und mach dein Ding.
Ja.
Du kriegst alles, was du willst.
Ja.
Ich konnte das nicht machen.
Ja.
Ja.
Ja. Und war er da sehr dahinter oder hat er dich
er das war, eigentlich er war, er hat lassen? Mich zu Kämpfen gefahren, er hat mich ja, im Winter manchmal zum Training gebracht.
Ja.
Er hat es geliebt, wenn ich geboxt habe, egal wer, meine Mutter, mein Vater, alle.
Ja.
Alle.
Ja, immer auch viel dabei gewesen?
Ja.
Dann, ja. Ja. Und dann irgendwann, ne, du hast dann gemerkt, so richtig geht's nicht so richtig weiter, ne? Also...
Ja, mit 17,5 ja, habe ich irgendwie die Lust verloren. Und dann war ich mit der Schule fertig,
ja,
was bleibt übrig, außer eine ja, Ausbildung zu machen.
Ja.
Habe ich eine Ausbildung als Elektroniker für Geräte und Systeme angefangen.
Ja.
Und dann habe ich halt angefangen, hing ich im Trott fest.
Mhm.
Arbeiten, nach Hause, Freundin, Zwischenprüfung, geschafft, arbeiten, nach Hause, Freundin, Wochenende, Disco.
Ja.
Da war nichts mehr mit Sport.
Hm.
Immer wieder eine Woche zwischendurch mal trainieren gegangen. Ich ja, fange jetzt wieder an.
Ja.
Aber hat nie so wieder geklappt. Weil wenn ich zwischendurch mal wieder eingestiegen bin, war einfach die Jungs, die schon da waren, verdammt stark.
Hm.
Und dann gehst du rein, weil du das ja kennst, Sparring verlernst du ja nie.
Ja.
Aber du hast die Kondition nicht.
Hm.
Dann kommst du hin, dann wirst du verprügelt, die Demotivation war nicht da.
Ja.
Dann wurde auch Herr Fischer immer älter. Ich habe ihn übrigens, als ich 11 war, war Herr Fischer schon 72 Jahre.
Okay.
Dann kannst du dir vorstellen, wenn ich dann 18 war, war Herr Fischer schon dann 77 80, oder 78. Ja. Und dann hat es auch angefangen mit dem Alzheimer und dann konnte ich da nicht mehr boxen.
Okay.
Es ging nicht mehr weiter. Und andere Vereine war für mich wie ein No-Go.
Mhm.
Einmal ABV Kolleg, immer ABV Kolleg.
Ja.
Ja, wir haben auch nichts von den anderen Vereinen gehalten. Wir haben die alle weggehauen wie sonst was. Das war für uns kein Thema, woanders zu boxen. Gerade bei, warum sollen wir bei schwächeren Vereinen dann anfangen zu trainieren?
Mhm. Und es gab keinen, der da in die Fußstapfen treten konnte?
Sozusagen. Es haben ein, zwei versucht, die von ihm gut gelernt haben, aber die Eli Holzschule musste dann abgegeben werden als Herr Fischer. Also wir durften da nicht mit, die Jungs, die das weiterführen wollten, durften nicht mehr in der LD-Holzschule das machen.
Okay.
Dann haben die einen Keller gemietet, aber es war nicht dasselbe.
Ja.
Es war nicht dasselbe.
Und dann haben wir jetzt quasi so einen Zeitsprung zu, ne, vor 2 Jahren. Du bist jetzt wie alt?
Ich bin jetzt genau 32. Ich werde diesen Monat 33.
So, und jetzt von kurz 17, bevor ich 18 aufgehört mit Boxen?
Genau, dann Prinzip, bis ich 30 war, habe ich nichts gemacht.
Höchstens, wie war das noch irgendwie
zwischendurch
in deinem Kopf?
Zwischendurch habe ich, als ich 25 war, eine kleine Halle gemietet.
Mhm.
Und bis ich 28 war, selber Leute trainiert.
Mhm.
Amateure in den Ring geschickt, verschiedenste Leute.
Ja.
Ich hatte teilweise, ich hatte die meisten Farbigen in meinem Club. Ich hatte 8 Farbige und 3 Weiße, was eigentlich nicht so oft vorkommt, aber wir waren auch gut gefürchtet. Ja. Wir haben uns auch die Kämpfe geholt. Ja. Nur dann habe ich die Halle verloren, weil mir der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Und dann habe ich gesagt, kommt Jungs, geht ihr in einen richtigen Verein, dann seid ihr geerdet mit alles, was angemeldet ist und alles, weil wir haben auch über andere Vereine geboxt.
Okay.
Die haben bei mir trainiert.
Mhm.
Ich hatte die Trainerlizenz.
Mhm.
Aber wir mussten dann immer, haben wir zum Beispiel uns bei dem einen Verein gemeldet, ich will jetzt den Namen nicht nennen, da haben wir über ihn geboxt.
Ja.
Das war halt immer alles schwierig.
Ja, okay.
Und
dabei hat es da irgendwie bei dir gejuckt, auch selbst wieder zu boxen, oder war das für dich eigentlich gar kein Thema zu der Zeit?
Eigentlich, als ich meine Halle verloren habe, wollte ich eigentlich nichts mehr mit Boxen zu tun haben.
Okay.
Dann aber, wie es so ist, lag ich manchmal abends da und habe halt meine Urkunden gesehen, die an der Wand hingen oder meine Sachen von früher.
Mhm.
Da habe ich gesagt, du warst eigentlich gut, wo hätte das hingeführt, wenn du dran geblieben wärst.
Mhm. Und was ist das für ein Gefühl? Also jetzt, das sehen jetzt ja viele, viele Jüngere, weißt du, die noch die Ziele haben, die Träume
also
haben.
Also das ist kein Dinge schönes vorstellen. Gefühl, wenn du dich fragen musst, was wäre wenn?
Ja.
Oder was hätte ich erreichen können? Oder wo wäre ich jetzt? Es war ein Zeitpunkt, da war ich 30 Jahre alt.
Mhm.
30 Jahre ist für viele Sportarten schon alt.
Mhm.
Die Überlegung war, was passiert, wenn du 40 wirst und wieder im Bett liegst und dich das fragst?
Ja.
Oder was willst du deinem Sohn erzählen? Ich war ein klasse Amateur, der zeigst ihm die Pokale, die das, dies. Dann fragt dich dein Sohn, warum hast du es nicht versucht, Papa? Mhm. Was willst du ihm sagen? Weil ich Angst hatte, weil ich nicht an mich geglaubt habe? Das ist keine Option gewesen. Dann habe ich gesagt, komm, Arsch hoch, versuchen wir das. 105 Kilo, erstmal joggen gegangen. Viel Samstagtraining. Ich habe mich sehr, sehr dick immer angezogen, damit ich doppelt so viel schwitze.
Mhm.
Dann wurde ich 31.
Mhm.
Dezember habe ich dann meinen ersten Kampf gemacht.
Mhm. Wie kam das? Also hattest du das, als du gesagt hast, ich fange wieder an, wolltest du auch, also mit dem Ziel auch wieder in den Ring zu steigen, zu sagen, ich probiere es jetzt nochmal?
Nein, erstmal war, komm, ich will wieder boxen.
Okay.
Das war noch nicht mal die Frage, ob ich Profiboxer oder Amateurboxer wieder mache.
Ja.
Erstmal wollte ich erstmal abnehmen.
Ja.
Dann habe ich abgenommen. Und dann wurde ich immer besser wieder. Bin ich gut ins Training reingekommen. Sparings liefen sehr, sehr gut. Ich habe gesehen, boah, du kannst mit 20-Jährigen locker mithalten. Mhm. Das Auge stimmt, die Reflexe stimmen. Alles stimmt eigentlich. Dann habe ich jemanden kennengelernt von Black Wolves, Fatih.
Mhm.
Den kenne ich schon früher aus der Jugend. Der hat mir dann die Möglichkeit gegeben, den ersten Kampf zu machen, bei sich auf der Veranstaltung. Mhm. Und ich habe gesagt, warum nicht? Gerne.
Amateur oder Profi?
Nein, Profi.
Profikampf, okay.
Profi-Lizenz beantragt, die ganzen ärztlichen Untersuchungen gemacht, alles natürlich bestanden mit Bravo und alles. Die Lizenz geholt, dann habe ich den ersten Kampf bei ihm auf der Veranstaltung gemacht. Der erste Kampf ging genau 42 Sekunden. Hm. Und dann habe ich schon gewonnen gehabt.
Dann lag er da.
Genau, so in der Art. Dann war halt ein schneller Sieg. Wir haben schön gefeiert.
Und dann hast du gedacht, da geht noch mehr.
Da geht noch mehr. Und auch so, bevor ich den Kampf gemacht habe, habe ich ja einen Schluss gezogen gehabt. Ich habe ja, muss ich wirklich sagen, ich hatte ja ein paar Laster gehabt, wie manche, die am Wochenende gerne weggehen. Und dann trinken sie mal da und da ein Glas. Als ich angefangen habe abzunehmen, habe ich gesagt, ich trinke kein Glas mehr Rotwein oder Sekt, solange ich Sport mache. Ja. Und ich hatte noch ein Laster gehabt, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, ich habe geraucht. Die zwei Sachen habe ich genau im März 2018 oder April 2018 gelassen. Ja. Seitdem habe ich auch nie wieder einen Schluck Sekt oder Dings. Ich bin mir treu geblieben.
Super.
Und nur so funktioniert das auch. Und dann, wo wir stehen geblieben sind, bin ich von Kampf zu Kampf bin ich gehangelt. Der zweite Kampf war auch nochmal, okay, komm, wir machen das. Das war am Anfang eher mehr so eine Ego-Sache, wie ich dir gesagt habe, was wäre, wenn. Ja. Aber dann bin ich im dritten Kampf, bin ich in der Britta Arena gelandet. Und Britta Arena ist eine riesen Arena.
Was heißt, wie landet man einfach?
Ich habe den Veranstalter knallhart angeschrieben. Also ich habe ihm gesagt, ich bin Wiesbadener, es kann nicht sein, dass du von außerhalb kommst und kein Wiesbadener boxen lässt. Ja. Du brauchst unbedingt jemanden, der aus dieser Stadt ist.
Ja.
Dann, okay.
Also du hast da halt auch dann richtig Gas gegeben.
Erstmal über andere Leute. Dann habe ich, die anderen Leute haben gesagt, nein, er hat abgesagt. Mhm. Aber ich habe dem Ganzen nicht so getraut. Mhm. Ich habe an locker 15 Türen geklingelt. Dann habe ich einen erreicht, der ihn erreicht hat. Und er hat gesagt, ja, er ist bereit, dich zu treffen.
Okay.
Also wusste ich, die 14 vorher haben mich angelogen. Da siehst du mal, wie das ist. Du musst hartnäckig. Wenn du was willst, musst du dranbleiben. Dreistigkeit gewinnt.
Absolut.
Und dann habe ich mich mit dem Veranstalter getroffen. Dies, jenes war die Voraussetzung, um da zu boxen zu können. Alles gemacht, klar Schiff, Hand gegeben. Okay, und Vorbereitungen haben angefangen im Mai. Dann im Juni dort geboxt, habe ich meinen dritten Kampf gemacht. Habe in der zweiten Runde gewonnen. Alles geil, geiles Feeling. 180 Leute dabei gehabt von mir, die mir zugejubelt haben. Nach Hause gegangen, am nächsten Tag kam der Kampf auf Fight 24. Natürlich wollte ich mir wieder anschauen von einer geilen Kameraperspektive. Was macht der Moderator? Er hat mich in gut hohen Tönen gelobt. Und dann hat er angefangen, jemand, der mit 31 Jahren mit dem Boxen anfängt, kann kein Weltmeister werden. Und kann das und das nicht mehr erreichen, aber kann noch ein paar gute Kämpfe machen. Ich denke mir, das hast du doch nicht jetzt gesagt. Ich wollte Pause haben. Ich habe meine Sachen angezogen, bin direkt wieder joggen gegangen.
Ich kann mir gut vorstellen, was danach passiert ist.
Ja, ich bin direkt wieder trainieren gegangen. Erstmal war ich stinksauer und bin weiter trainieren gegangen.
Aber das vergisst man nicht, ne?
Ja, auch bis heute nicht. Nein, die Worte, die bleiben erstmal hängen. Ich werde erstmal hole ich mir das, was ich mir holen will und dann treffe ich mich.
Klingst du nochmal bei ihm an der Tür?
Dann unterhalten wir uns nochmal. Nee, auf jeden Fall, das ist der Antrieb. Wie gesagt, die Leute haben ja immer nach dem dritten Kampf, okay, Benny, du hast uns jetzt allen hier gezeigt in Wiesbaden, man kann einiges, aber auch die Leute, die ich kannte, meine Freunde und alles, die haben gesagt, für Titel wird es nicht reichen. Ja. Die waren, okay, du hast jetzt ein paar Leute weggehauen, drei Stück, aber das war's auch. Ja. Okay, ich habe immer gesagt, ja, du hast recht, du hast recht. Ich bin nach Hause gegangen, Trainingsklamotten, trainieren gegangen.
Ja.
Immer wenn jemand zu mir gesagt hat, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du hast recht. Nach Hause gegangen, trainieren gegangen. Ja. Das ist wie Feuerholz für eine Lokomotive. Jedes Mal, wenn einer sagt zu mir, du schaffst das nicht, okay, ja. Ich gehe nach Hause, trainieren. Was soll ich mich mit dem umstreiten und dem sagen, ja, ich schaff das und das.
Eben.
Ja.
Es gibt ja nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, indem man es einfach macht.
Genau.
So, und dann sieht, und dann kann es ja tatsächlich sein, dass es nicht klappt, aber dann weiß man es auch.
Dann erst. Bin ich in Karlsruhe gelandet, vierter Kampf.
Ja.
Mega Show abgezogen auf der Waage. Die war mitten im Einkaufszentrum von tausenden Menschen.
Ja.
Mega Show abgezogen. Ja. Mega Interview abgeliefert. Und da wusste ich, okay, das ist meine Sache. Da, ich liebe es, vor Leuten zu reden. Ja. Ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Da habe ich wieder angefangen, das Boxen noch mehr zu lieben, als ich wieder angefangen habe. Ja. Und da bin ich immer weiter reingerutscht. Dann fünfte Kampf im Kurhaus.
Mhm.
Mega Kulisse, ja, mega Kulisse, ja. Mega. Wie machen die es in Las Vegas? Die boxen in Casinos.
Mhm.
Ja. Da hat der Veranstalter auch wieder von Black Wolves sich gedacht, okay, machen wir es genauso wie Las Vegas, boxen wir im Casino.
Ja.
Hat er mir gesagt, willst du den Hauptkampf machen? Gerne, ich sag nicht nein.
Ja.
Vorbereitet, Tag X kam, abgeliefert, dritte Runde vorzeitig wieder gewonnen.
Mhm.
Okay, dann haben wir das war im November 2019, haben wir das Jahr ausklinken lassen. Dann kam direkt die Anfrage, Januar, willst du boxen in Offenbach? Ja, warum nicht? Ich bin ja sowieso im Dauertraining.
Ja.
Ich kann dauernd boxen, ist egal wie und gegen wen. Ich kann dauernd boxen.
Ja.
Ja, geboxt, gewonnen. Kamen die wieder von Black Wolves. Wir waren eine Heimveranstaltung. Willst du boxen? Im Februar? Ja, warum nicht?
Ja.
Das war dieses Jahr, 2020. Geboxt, gewonnen.
Also Januar und Februar hast du
genau, habe ich direkt mitgenommen.
Und normalerweise, also kennt das ja so von, weiß ich nicht, den Klitschkos oder so, die haben dann ein-, zweimal im Jahr ihren Titel verteidigt, ne, so, und dann war es aber auch gut.
Ja.
Also viel mehr, oder sagen wir mal, vielleicht drei Kämpfe oder so, aber viel mehr machen die dann häufig gar nicht.
Ja, ne? Aber das ist gesagt, auch wieder eine andere Liga, da kämpfst du ja um die Weltmeisterschaften, da musst du dich ganz anders vorbereiten und alles.
Ja.
Aber am Anfang, wenn du dich hochboxen willst, musst du alles mitnehmen, was geht.
Ja.
Also da gibt es Leute wie Marco Huck, die haben alle vier Wochen auch geboxt am Anfang. Das ist, da gibt es auch Leute, die auch alles mitgenommen haben. Umso schneller, umso besser.
Ja.
Und dann, wie gesagt, Januar, Februar, dann kam eine außergewöhnliche Zeit, in der wir immer noch stecken.
Mhm. Ja.
Und ich hatte Kämpfe schon für April, Mai ausgemacht.
Ja.
Ich wollte da richtig durchstarten. Und dann kam halt das große, erstmal alle zu Hause bleiben.
Ja.
Okay, was mache ich? Wie trainiere ich? Bin in den Wald gegangen.
Mhm.
Alles dort, Equipment mitgenommen, an Bäume gehangen und dann dagegen gehauen und weiter trainiert.
Boxclubs waren ja auch zu.
Alles war zu,
also
genau.
Zum Tennis,
und dann hat mich der Thomas Martin vom Vitis angeschrieben und ob ich ins Vitis kommen mag. Okay. Erstmal gegoogelt, was ist Vitis? Ein Sportclub, sah ganz schön aus. Hab gedacht, okay, will mir wahrscheinlich eine kostenlose Mitgliedschaft anbieten, weil ich bin ziemlich präsent im Internet. Und was gibt es denn Besseres als Werbung und Screenshots von dem Typ, der am meisten trainiert in Wiesbaden, Trainingsvideos reingestellt zu haben. Bin ich da hingegangen, locker geredet, Veronika kennengelernt, sehr sympathische Frau. Meine Chefin übrigens.
Ja.
Da wurde mir ein Job angeboten. Hätte ich gar nicht mehr an dem Tag mit gerechnet, als Boxtrainer.
Ja.
Okay, hab gesagt, generell ja.
Mhm.
Aber lasst mich mal ein, zwei Tage drüber schlafen.
Mhm.
Ich dachte erstmal, die wollen mich, weißt du, was ich meine? Auf, ich habe geguckt, versteckte Kamera. Ja, es passiert ja nicht jeden Tag, dass jemand was im Internet sieht und dir einen Job anbietet, weißt du?
Ja.
Okay, sind wir uns einig geworden, hab gesagt, ja, warum nicht, haben mir einen Ring geholt, hab meine eigene Halle hier bekommen.
Mhm.
Dann sollte ich in Polen boxen um die Europameisterschaft, wurde mir angeboten.
Ja.
Ich und mein Partner, der von Tag 1 an mich geglaubt hat, der Alexander Baumgärtner, der mich immer unterstützt mit dem Sebastian Schalz.
Mhm.
Die zwei haben wir uns getroffen, wir treffen uns immer dann zu dritt und bequatschen das, was, wie wollen wir das machen.
Ja.
Alle beide haben gesagt, wir glauben an dich, du machst das.
Ja.
Wir brauchen die Gegner noch nicht mal sehen.
Ja.
Mein Vater genauso, du machst das. Ja, okay, dann wenn ich das mache, machen wir das.
Ja.
Dann angefangen zu trainieren, kam die Nachricht, wir können das nicht dort abhalten, wegen es ging einfach nicht, ja, wegen der schwierigen
Veranstaltungsgröße, genau, und ja, so weiter. Ich meine, das war ja zu der Zeit.
Ja, in der Zeit, wo wir immer noch leben, in der schwierigen Zeit, genau. Ja. Es ging einfach nicht. Okay. Wurde verschoben auf ein anderes Datum.
Ja.
Anderer Ort in Polen.
Ja.
Wieder trainiert. Boah, das wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Mhm. Frustration groß. Ja. Ich war schon auf Tag X schon lange vorbereitet. Ja. Ich hatte schon meinen Höhepunkt im Training. Ja. Ich habe Sachen absolviert. Da war ich selber von mir erstaunt.
Ja.
Und dann habe ich den Veranstalter und die Managementleitung und den Chef und Chefin alle zusammengebracht, haben sich an den Tisch gesetzt. Verrückte Idee kam, machen wir es doch in Vitesse.
Mhm.
Okay, machen wir es in Vitesse.
Ja.
Trainiert. Wurde einfach nur wieder um 4 Wochen, glaube ich, verschoben oder 3 Wochen. Kam überraschende Nachricht, Hessen 250 Zuschauer.
Ja.
Geil. Mhm. Haben wir direkt alles geklärt, Hygienekonzept, dies, das, jenes. Haben wir aber von selbst aus auf 200 runter reduziert. Mhm. Warum Risiko eingehen? Ja. 200 Leute reichen.
Ja.
Dann kam der 18. Juni im Vitesse, Europameisterschaftskampf, UBF, GBU. 7 Kämpfe später stehe ich da und kämpfe um die Europameisterschaft.
Bei deinem 8. Kampf.
Genau.
Eineinhalb Jahre, nachdem
ich abgenommen habe, ja, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, aufgehört habe das, nachdem ich den Entschluss getroffen habe.
Mhm.
Es fängt immer mit einem Entschluss an.
Ja.
Wenn du dich zu etwas entschließt, dann fängt es erst richtig an.
Ja.
Du musst entschlossen sein und sagen, ich will das. Ich mache das. Ich gebe das und das dafür aus. Ich feiere keinen Geburtstag mehr, bis ich das und das Ziel erreicht habe. Ich lehne den Geburtstag von meiner Frau ab. Ich lehne den Geburtstag von dem ab, von meinem besten Freund. Ich schließe meine PlayStation ab, bis ich diese Ziele erreicht habe. Ich habe mir alles am Anfang genommen.
Ja.
Alles. Ich habe mir nach und nach habe ich mich selber wieder belohnt.
Ja.
Und habe gesagt, okay, jetzt kannst du wieder das machen, das machen, das. Natürlich, manche Sachen.
Du machst quasi einen Deal mit dir selbst.
Ja.
Und dann ziehst du den auch durch.
Genau.
Und es gibt ja ganz viele, die verhandeln ständig mit sich.
Ne? Nein, da gibt's nicht. Das gibt's nicht. Weil sobald du verhandelt hast, hast du schon wieder verloren. Ja. Da ist die Disziplin verloren gegangen.
Ja.
Du musst. Es geht nicht ohne Disziplin. Die Leute, die auf den Top 10 sind, oder jeder Champion, steht nur da, weil er Disziplin hat.
Ja.
Nicht, weil er Talent hat.
Ja.
Das ist nur, weil er Disziplin hat.
Ja.
Und ich trainiere mich ja alleine.
Ja.
Wie soll ich das denn machen, wenn die anderen Leute einen Trainer haben und ich mir nicht den Trainer leisten kann? Und wie soll ich gegen die gewinnen oder ankommen?
Zu dem Punkt will ich auf jeden Fall gleich auch noch kommen. Nochmal kurz zu dem Europameisterschaftskampf zurück. Weil
Tag X ist da.
Weil man kommt, wie gesagt, ich kenne es ja vom Tennis. Tennis ist ja auch eine Sportart, in der man auch viel Geld investieren muss, um an einen gewissen Punkt dran zu kommen. Und beim Boxen habe ich immer gedacht, naja, auch in den unteren Klassen, naja, zumindest kann man da irgendwie, also man macht seinen Kampf und kriegt vielleicht irgendwie ein paar Euro in die Hand gedrückt dafür oder so. Und als wir dann vor dem Europameisterschaftskampf gesprochen hatten und du gesagt hast, nee, da muss man richtig Geld auf den Tisch legen, um diese Titel zu boxen zu dürfen, klar, sozusagen, so war ich total erstaunt, weil von außen, ne, sieht das, du trainierst wahnsinnig professionell, du trainierst alleine, dir sagt keiner irgendwie, also das ist voll Profisport, den du machst.
Ja.
Und anstatt, dass du Geld bekommst dafür, dass du boxst, musst du Geld auf den Tisch legen, um diese Titel boxen zu dürfen. Ne?
Genau. Es war alles schwer. Ich habe dir mal schon mal erklärt, ich musste sogar, um auf manche Veranstaltungen zu kommen, musste ich eine Kartenanzahl erstmal abkaufen.
Ja.
Und ich wusste gar nicht, ob ich die loswerde.
Ja.
Nur um dort boxen zu dürfen.
Ja.
Das muss man sich erstmal. Ich kam auch erstmal, ich bin ja in dieses Geschäft reingelaufen. Weißt du, ich meine, ich wusste ja, ich habe kein Management gehabt, nichts, der mich darauf vorbereitet oder überhaupt jemanden, der mir irgendwas erklärt.
Ja.
Auch manchmal Lehrgeld gezahlt am Anfang. Viel rumgelaufen, habe einfach Cafés gefragt, wollt ihr mich fördern?
Ja.
Ihr kommt mit aufs T-Shirt,
ja,
dies, das, jenes. Beiträge gemacht auf Facebook und alles. Und dann, wie Tag X kam, da hast du mich ja auch unterstützt mit Tennis Nation, wie auch andere Leute. Ja, du warst erstmal sowieso überrascht, als ich dir das alles erklärt habe.
Ich war total überrascht. Ja. Ich sag dir ganz, also ich hatte relativ früh schon gefragt, wie das, wie du dein Sponsoring so machst.
Ja.
Einmal, weil ich gucken wollte, okay, kenne ich vielleicht Leute, die helfen können, aber auch, auch irgendwie für uns. Und hab dann gedacht, okay, ich glaube zu uns, so an sich, ich meine, du bist ja ein Megatyp, aber ich dachte dann so, Box und Tennis sind schon irgendwie ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen, aber ich hatte dir gesagt, du, wenn dir da noch jemand fehlt, was ich gar nicht gedacht hätte, dass das überhaupt sein kann bei einem Europameisterschaftskampf, dass da die Sponsoren nicht ausreichen können, dann mache ich da auf jeden Fall was. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Tage oder eine Woche vorher haben wir dann nochmal irgendwie geschrieben oder gesprochen und dann hast du gesagt, ja, sind tatsächlich noch zwei Sponsorenslots offen. Und was man wissen muss, das Geld, das du von den Sponsoren eingesammelt hast, das hast du zu 100% genommen und auf den Tisch gelegt, um diese Titel kämpfen zu können. Also da geht kein Geld irgendwie davon in deine Tasche.
Nein.
Und dann habe ich gefragt, okay, wie machst du das jetzt, wenn die noch offen sind? Und hast du gesagt, ich leih mir dann das Geld und dann arbeite ich das ab, um diese Titel kämpfen zu dürfen. Und habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und klar haben wir dann da auch was gemacht und geholfen. Aber das sind die Dinge, die man dann nicht von außen so sieht.
Ja,
und wenn man die mitbekommt, ist es noch, und es ist schon, sowieso schon beeindruckend, so was du hingelegt hast. Und wenn man das dann noch hört, so ein bisschen die Hintergründe, dann beeindruckt das nochmal umso mehr und zeigt halt auch, wie stark dein Wille ist, das durchzuziehen.
Ja, das ist sehr, sehr komplex. Es fängt ja an mit den dreimal Trainings, mit den Sponsorensuche, Beiträge erstellen, lernen. Marketing sich selbst beibringen.
Ja.
Das ist so komplex, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, ich war bereit. Ich habe damals, als ich gesagt habe, als ich den Entschluss getroffen habe für mich, dass ich das jetzt durchziehe, habe ich gesagt, das erste Mal in meinem Leben investiere ich in mich selber.
Ja.
Wir investieren doch in alles Mögliche. Mhm. In das neueste iPhone, in das neueste Auto.
Ja.
In die neueste Jeans, in die Markenjeans.
Ja. Ja.
Aber in wen investieren wir oft nicht? In uns selber.
Ja.
Wir fangen dann an, oh, das ist zu teuer, dieses gesunde Essen ist zu teuer.
Ja.
Da spart man an den falschen Sachen.
Ja.
Als erstes komme ich.
Ja.
Und dann kommt der Rest.
Ja. Ja.
Und so wollte ich das angehen und so haben wir das angegangen. Dann kam Tag X,
der Kampf. Ja,
ja, plus minus ist gerade noch so geschafft mit den Sponsorings und alles, dank dir und vielen anderen Leuten, wo ich mich nochmal herzlich bedanken muss an Niklas, Alexander, Sebastian und Sandra und vielen anderen noch, die mir da eine Unterstützung dabei waren. Kam Tag X, alle Kämpfe sind gut verlaufen, so wie sich die meisten das gewünscht haben. Die Leute waren sehr begeistert. Haben ja teilweise zum ersten Mal ein Box-Event gesehen.
Ja.
Und dann so gegen 10 Uhr war ich dran.
Ja.
Mein Gegner stand schon im Ring. Ich habe mich aufgewärmt in meiner Ecke.
Ja.
Da haben wir auch übrigens improvisiert. Ich habe den Damian damals versprochen, ich nehme dich mal in meine Ecke mit.
Mhm. Damian, das ist dein.
Das ist Cousin? Ich coach also. Den.
Also, okay.
Der hat auch mit mir sehr viel Gewicht verloren.
Ja.
Das ist jemand, der. Mit dem ich auch ein Projekt habe. Um, er wollte auch einen anderen Lebensstil haben und ein anderes Lebensgefühl. Und dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, dich nehme ich noch irgendwann in die Ecke mit. Ja. Ich hatte wieder keinen Trainer zu der Zeit. Und ich gesagt, okay, Damian, du kommst mit mir in die Ecke, weil du bist so ein, das ist mein Ruhepol.
Mhm.
Der Junge, egal wie aufgeregt ich bin, der schafft es immer wieder, mich ruhig zu machen.
Ja.
Egal, der ist die Ruhe selbst. Es können hier Bomben fliegen, der bleibt hier ganz cool, der Puls von irgendwas. Der ist ganz cool, der Junge. Auf jeden Fall, okay, komm, ich nehme dich mit in die Ecke. Dann habe ich das Glück gehabt, dass der Herbert Effenberger, das ist ein Cutman von Team Sauerland gewesen, auch überall um der Welt rum, der
Cutman
war da.
Cutman heißt, wenn du einen Cut hast,
der behandelt
fliegt
dich
der an das wieder,
ja,
sozusagen.
Der fliegt dich zusammen. Das ist wie Boxenstopp hast du in der Formel 1.
Was sehr wichtig ist, weil in dem Moment, wenn du einen Cut hast und dir läuft irgendwie...
Ja, die können auch den Kampf abbrechen, wenn du es nicht reguliert kriegst.
Ja.
Auf jeden Fall, okay, Herbert, machst du den Cutman? Jawohl, Benny, gerne.
Mhm.
Herbert und Damian, wir laufen rein. geile Musik, Adrenalin schießt durch den ganzen Körper, nur noch Fokus, mein Gegner.
Ja.
Ich sehe beim Weg, okay, habe ich noch Familie und den anderen gesehen, aber Fokus lag schon mein Gegner.
Ja.
In den Ring gestiegen, erste Ding, erste Dong. Den Kampf locker angegangen, weil ich wusste, war für 8 Runden angesetzt und ich habe noch nie länger als 3 Runden geboxt.
Ja.
Schöne Punkte gesetzt, schöner Kampf, schwer zu handeln der Gegner, sehr, sehr beweglich im Oberkörper gewesen, was man ihn so nicht ansieht, aber ich habe Videos von ihm gesehen. Leute, die weiter vorne sind, hatten viel mehr Probleme mit ihm als ich an dem Tag sogar gehabt.
Ja.
Was unglücklich war, in der zweiten Runde, aber was wieder Glück war, ich hatte Herbert da, einen Cut unterm Auge, was mir noch nie passiert ist. Hat mich direkt getroffen, ein Cut war unter Auge. Herbert hat direkt zugemacht und das behandelt. Dritte Runde, ich konnte es nicht glauben, auf einmal schwillt das Auge an. Okay, dann willst du einen Kampf, kriegst du einen Kampf. In den Kampf reingegangen, immer besser in den Kampf reingefunden, was mich ab und zu geärgert hat. Ich habe die Rechte nicht ins Ziel gebracht, so wie ich sie wollte, mit 120%. So, weil er immer gut ausgewichen ist. Meine Führhand, super getroffen, oben, unten, oben, unten. Das ist halt, man sagt halt immer im Boxen, wenn einer Oberkörper beweglich ist, setzt du ihn unten erstmal fest, weil der Unterkörper bewegt sich.
Kommt ja nicht weg.
Dann bin ich über den Unterkörper hoch an den Kopf.
Ja.
In der 6. Runde hatte ich ihn richtig geil getroffen gehabt mit der Rechten. Das hat leider nicht gereicht für ein K.O.
Ja.
Geboxt, geboxt, geboxt. 8. Runde kommt. Oh Mann, Luft wird langsam knapp. Atmen. Herbert sagt zu mir, du machst einen Bombenkampf.
Ja.
Dann wusste ich, okay. Ja. Wenn er das sagt, der Mann hat richtig
viel
Erfahrung.
Gesehen schon,
ja, alles gesehen. Machst einen Bombenkampf, gib jetzt nochmal alles.
Ja.
Runde 8, shake hands. Sportlich fair, alles abgelaufen.
Ja.
Und ging ab. 8. Runde nochmal alles gegeben, runtergeboxt.
Ja.
Und dann Handschuhe ausgezogen, aufs Ergebnis warten.
Dachtest du da schon, dass du gewonnen hattest, oder?
Ja, da waren so, der Herbert hat gesagt, das hast du gemacht.
Ja.
Ich hatte ein gutes Gefühl, du merkst das ja, ich habe ja dauernd ununterbrochen geschlagen.
Ja.
Ich habe so hart trainiert, ich hatte eine gute Kondition.
Ja.
Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, habe auch zu Hause geboxt. Wie ich geboxt habe, musst du gewinnen. Außer natürlich, du hast Blinde unten am Ring sitzen, was ich natürlich nicht gehofft habe. Wir stellen uns in die Ringmitte, wir warten aufs Ergebnis, ich sehe mein Gegner, hebt die Hand hoch. Ich denke mir, okay, bist ja ziemlich optimistisch. Ich warte aufs Ergebnis, die lassen uns warten.
Und im Boxen gibt es ja auch zum Teil sehr umstrittene Urteile.
Ja, man weiß ja, du steckst da ja nicht.
Die wildesten Arten manchmal
zu. Du steckst ja nicht drin als Boxer, weißt du, was ich meine?
Da sitzen dann 3 Punktrichter, vielleicht mal zur Erklärung. Die bewerten jede Runde sozusagen.
Der eine kommt zum Beispiel aus Ungarn, der andere kommt aus Polen, der andere aus das. Mein Gegner war Ungarer.
Ja.
Stell dir mal vor, er sympathisiert mehr mit ihm.
Ja.
Was natürlich nicht sein darf.
Ja.
Auf jeden Fall, wir warten 1,5 Minuten, die lassen uns warten. Ich denke, was ist da los? Was gibt es da zu lange zu zählen?
Ja.
Und dann werden die Punkte aufgezählt. Und dann habe ich knapp, aber verdient gewonnen, wie ich denke.
Ja.
Also, 4 Runden waren für mich, 3 Runden waren für ihn. Nee, Entschuldigung. 5 Runden waren für mich, 3 Runden waren für ihn.
Ja.
Also 5-3 gewonnen. War sehr, sehr zufrieden. Natürlich wurde meine K.O.-Serie durchbrochen. Gab halt den 8. Sieg in Folge, aber nicht den 8. K.O. in Folge. Aber egal, das war Nebensache. Ja. Ich habe die Europameisterschaft, die Doppel-Europameisterschaft mitgenommen. Erster Europameister Wiesbadens.
Ja.
War sehr, sehr glücklich.
Ja.
Aber habe auch direkt meine Schlüsse nach dem Kampf gezogen.
Okay.
Wieder direkt selbstkritisch. Was muss ich besser machen?
Ja.
Es geht immer wieder nach vorne.
Das finde ich ist einer der Punkte, die man bei dir sieht. Und ich versuche es mal so ein bisschen noch größer einzuordnen. Es gibt eine Person, die verantwortlich ist für das Projekt Benny, und das bist du. Und du hast ganz viele Leute, die dir helfen und die dich unterstützen.
Ja.
Aber am Ende bist du derjenige, der die Verantwortung trägt und auch derjenige, also du sagst nicht, ich habe jetzt einen Trainer, ja, und der muss mir jetzt sagen, erst machst du A, dann machst du B, dann machst du C, sondern das machst du selbst. Und ja, beeindruckt war ich wirklich, als ich gesehen habe, wie du alleine trainierst. Die meisten trainieren mit Trainer, nicht so, wie du alleine für dich trainierst.
Das ist ja das große Problem, warum ich gar keinen Trainer finde.
Ja.
Die meisten Trainer unterfordern mich. Hm. Die wollen gar nicht so viel machen, wie ich machen will. Ja. Und das ist so mein großes Problem. Ich brauche, ja, jemanden wie bei Rocky, wie in Filmen, ja, dass wir zusammen schlafen, am besten in einem, ja, Haus sind und Tag und Nacht nur zusammen trainieren.
Ja.
Und dann hole ich mir die Weltspitze.
Ja.
Jetzt geht es leider noch nicht. Ich brauche wirklich jemanden, der genauso, solch doof an, so verrückt ist wie ich,
ja,
und mit mir das durchzieht, Tag und Nacht.
Ja.
Und dann holen wir uns die. Aber wie du sagst, es fällt mit mir und es steht mit mir.
Ja.
Wenn es jemand versaut, dann kann nur ich das sein.
Und das ist ja so ein bisschen, dass du hast ja gesagt, was alles so in der Jugend nicht so gut gelaufen ist mit dem deutschen Pass, ja, dass du da nicht weitergekommen bist und so weiter. Das sind ja dann viel für viele und war ja auch für dich in dem Moment dann Grund zu sagen, okay, deshalb hat das jetzt nicht geklappt. Und ich glaube, das zumindest sieht so aus, ne, dass das für dich so eine ganz große Lehre ist, dass du selbst Herr über dein eigenes Leben bist. Und selbst wenn,
ja,
von außen irgendwie Umstände so sind, dass es nicht so passt, der Kampf in der Britta Arena,
genau,
dass die Leute irgendwie so 14, überhaupt 14 Mal fragst, ist ja schon, die meisten würden schon das zweite Mal nicht fragen.
Ja.
Ja, so, und dann auch mal das 15. Mal anzufragen, ja, bis es halt dann irgendwann klappt, weil du halt auch nichts dem Zufall überlässt oder sagst, naja, dann,
ja,
irgendwie jemand anders wollte das jetzt halt nicht, ja, und dann habe ich halt Pech gehabt oder so,
genau,
sondern wirklich halt den ganzen Weg zu gehen, bis du halt dahin kommst, wo du hingehst. Ne? Und die Umstände zu ändern und nicht zu sagen, die Umstände sorgen dafür, dass ich es nicht schaffen kann oder so, weißt du? Sondern dann, ja, änderst du die Umstände.
Ja, ja, klar. Also ich bin da immer so, man muss immer dranbleiben.
Ja.
Weil ich, beste Beispiel wie die Britta Arena. Keiner konnte mir eine Nachricht zeigen, dass er abgesagt hat. Ich, ja, habe mit ihm telefoniert, die Fightcard ist voll. Mhm. Ich hab's nicht geglaubt.
Ja.
Ich hab's nicht. Ich habe auch 5 Leute gleichzeitig engagiert,
ja,
gefragt, weil ich einfach nichts dem Zufall überlasse.
Ja.
Und das ist es. Ich habe gern das Ruder selber.
Ja.
Natürlich würde ich den Weg gerne mit einem Trainer gehen, der auch das machen will wie ich.
Ja.
Wir suchen dann, ich und der Alex und der Sebastian sind jeden Tag dran, jemanden zu finden, der das mit mir durchziehen, ja, will. Wir werden auch irgendwann mal jemanden finden, ich bin optimistisch, so, ja, lange boxen wir uns hoch.
Ja. Ja.
Und so lange müsst ihr euch in Acht nehmen vor mir. Fight for better life. Ich komme noch zu euch.
Ja, ja, und ich glaube, das ist auch, was du gesagt hast, nach dem Kampf, ne, dann nochmal selbst auch für dich zu reflektieren.
Ja.
Das ist eine Sache, die wir auch den Spielern, also unseren Spielern auch, ja, mitgeben. Dass sie am besten nach einem Turnier oder so ins Training kommen, ja, ne, ihr Match selbst analysiert haben und sagen, ey, ich muss daran muss ich arbeiten. So, ne? Weil am Ende muss der Spieler die Verantwortung über seine Fähigkeiten haben.
Und für sein Tun und Handeln.
Genau, und er braucht Leute, die ihm dann auf seinen Weg helfen, weiterzukommen. Aber der Spieler muss sich sein Ziel selbst festlegen,
genau,
ne? Muss erkennen, okay, wo kann ich hin, wo will ich auch hin, und braucht dann die richtige Umgebung dafür. Aber am Ende muss er dafür verantwortlich sein, dass es klappt oder nicht. Ne?
Jawohl. Ein Sportler muss in erster Linie selbstbewusst sein. Aber gleichzeitig nicht überheblich.
Mhm.
Er muss an sich glauben, aber nicht an seinen Hype.
Mhm.
Weil wenn diese zwei Sachen passieren, dann verirrst du dich.
Ja.
Und dann trainierst du nicht mehr so und verlierst den Biss.
Ja.
Wenn du an deinen Hype glaubst, an die Schulterklopfer,
ja,
dann denkst du, du musst nicht mehr so viel nachlegen, boah, ich bin der Größte.
Ja.
Stimmt nicht, du musst immer mehr trainieren.
Ja.
Ich habe lasch angefangen und ich merke, es wird immer mehr. Es gibt,
ja,
es ist, Gott sei Dank habe ich noch so viel Luft nach oben.
Mhm.
Ich kann noch so viel lernen, weißt,
ja,
du, ich bin noch gar nicht am Ende, ich,
ja,
bin erst gerade am Anfang.
Ja.
Ich bin wirklich noch am Anfang. Ich kann mir noch richtig den Arsch aufbeißen.
Ja. Ja.
Und das zeigt mir noch, und das lässt mich jeden Tag weitermachen,
ja,
weil ich kann noch viel mehr machen.
Ja.
Das ist noch nichts, ich bin wirklich noch am Anfang.
Ja.
Du sagst zwar, ich trainiere,
ja,
viel, aber,
ja,
ich kann noch viel mehr trainieren.
Ja. Und das Wort Selbstvertrauen will ich mal kurz aufgreifen, weil wenn man sich, also es gibt ja immer die Theorie und die Praxis. Ne? Also die Theorie sagt, dass, und das sieht man bei dir in der Praxis, dass Selbstvertrauen darüber stärkst und aufbaust, dass die Person ein, ein Autonomiegefühl hat, also das Gefühl hat, dass es etwas alleine kann. Deswegen soll man Kinder ja auch in einem gewissen Rahmen einfach auch mal loslaufen lassen und sie probieren lassen, damit sie auch selbst auf Lösungen kommen, weil das das Selbstvertrauen stärkt. Du bist alleine ins Training gelaufen, hast das alles irgendwie selbst gemacht. Mama, Papa waren auch mit dabei, aber da hatte ich jetzt keiner irgendwie dann jedes Mal hingefahren oder so oder gesagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das, sondern auch mit dem, ihr seid morgens trainieren gegangen und so weiter vor der Schule, also, sieht man ja, dass ihr das wahnsinnig oder du das wahnsinnig selbstständig gemacht hast. Und darüber kommt dann eben auch das Selbstvertrauen, ne? So, dass man weiß, okay, ich schaffe das auch ganz viel alleine.
Also ich kann mich erinnern, mein Vater hat uns das knallhart nur die ersten 3 Tage hingebracht.
Ja.
Und danach ging es nur noch alleine ins Training. Ja. Also das war wirklich, und zu den Kämpfen sind sie halt gekommen.
Ja.
Aber du durftest ja auch nichts im Training sagen und du konntest als Eltern ja uns gar nicht helfen.
Ja.
Es hat ja gar nichts gebracht, auch da zu sein als Eltern. Also ich habe meine Eltern nicht gebraucht im Training.
Ja.
Also nein, ich habe meinen Trainer nur gebraucht, aber nicht meine Eltern.
Ja.
Meine Eltern waren für mich zu Hause zuständig und in der Halle war Herr Fischer für mich zuständig.
Ja. Wenn du das Wort Erfolg nimmst, und jetzt kann man ja sagen, auf vielen Ebenen hast du jetzt schon Erfolg gehabt und ich glaube, du stellst dir noch auch ganz anderen Erfolg vor. Was bedeutet für dich das Wort Erfolg?
Erfolg ist, wenn die Menschen um mich herum glücklich und stolz auf mich sind. Meine Liebsten, meine Freunde, mein Sohn, meine Frau, mein Vater, Opa, Oma, alle um mich herum. Wenn ich glücklich bin. Und dann kommen die anderen Sachen. Wenn ich mir meinen Lebensunterhalt damit leisten kann und mir gewisse Dinge gönnen kann, die ich haben will.
Ja.
Und auch anderen Leuten ein Beispiel bin.
Mhm.
Die sagen immer, hört sich plump an, die so werden wollen wie ich.
Ja.
Ein Boxer. Die sagen, okay, ich will auch Europameister werden.
Ja.
Das ist Erfolg.
Ja.
Wenn ich eine Organisation einrichten kann, dass denen was gespendet wird. Das ist Erfolg.
Ja.
Wenn ein Kind glücklich aus meinem Training geht, das ist Erfolg. Wenn ein Erwachsener Freundschaften schließt bei mir im Training, das ist Erfolg.
Ja. Das heißt, für dich ist Erfolg etwas, was du ganz persönlich für dich definierst.
Ja.
Kein anderer sagt, okay, das heißt jetzt Erfolg oder erfolgreich zu sein, sondern du sagst, ich setze mir meine Ziele und am Ende dreht sich darum, dass ich glücklich bin und beziehungsweise um die Menschen da um mich herum. Sich,
ja genau, es geht ja erstmal um mich und um die herum.
Ja.
Man darf sich da gar nicht verrückt machen oder in diese Schiene stecken lassen, weil es wird immer einen geben. Die Leute haben Privatjets, da braucht man sich gar nicht, wo ist Erfolg zu
messen. Weiter geht's immer, ja.
Ja, der eine hat eine riesen Yacht, die ist größer, allein nur das Zimmer in der Yacht ist größer als meine Wohnung.
Ja.
Also das ist, da braucht man sich gar nicht verrückt machen und sich da so traurig machen lassen selber oder an so Sachen. Ja. Ich hänge mich da gar nicht auf.
Ja.
Ich gönne jedem Menschen alles, nur ich brauche, wenn diese Sachen kommen, kommen sie, aber ich jag ihnen nicht verbissen hinterher. Ich will eine gute Zukunft für meinen Sohn schaffen und ein Beispiel für die Jugend sein und finanziell keine Probleme haben.
Ja.
Das ist erstmal für mich mein grundlegender Erfolg, das, was ich mir wünsche.
Und dann kann man
alles, was kommt, ist Bonus.
Ja. Und das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil so gerade im Tennis, es gibt ja in jeder Sportart hast du Systeme über Ranglisten und so weiter und man kriegt dann schnell von außen vermittelt, was es heißt, erfolgreich zu sein. Man muss auf einer bestimmten Stufe dann stehen, bestimmte Ranglistenpositionen haben, bestimmte Titel gewinnen oder so. Und dadurch, dass das ja immer auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten, rein mathematisch, schon irgendwie können nur, weiß ich, Top 100 in Deutschland sein oder so, mehr als 100 Leute können das ja gar nicht schaffen, sorgt es halt auch dafür, dass ganz viele irgendwie frustriert sind, weil sie im Prinzip eigentlich ein Ziel von außen gesetzt bekommen haben, dass das unter Umständen gar nicht ihr eigenes Ziel gewesen ist. Deswegen finde ich, Erfolg ist extrem ist was extrem Individuelles. Genau, das kann für den einen kann schon erfolgreich sein jetzt im Tennis beispielsweise überhaupt mal ein Medenspiel zu machen, also ein Mannschaftsspiel zu machen oder so, oder mal zu einem Turnier überhaupt zu fahren. Und für den anderen ist halt Erfolg Profi werden. Ne?
Für den Ersatzspieler auf der Bank beim Fußball ist Erfolg, in die erste Mannschaft zu rutschen.
Genau.
Es kann für jeden was anderes sein. Also das muss auch jeder für sich selbst definieren. Ich sage immer, oder nein, sagen wir mal, ich zitiere mal Bruce Lee: Versuch keine erfolgreiche Person zu kopieren oder ihr nachzueifern. Versuch du zu sein und deinen Weg zu finden.
Ja.
Und dann wirst du auch dein Glück finden.
Ja, genau. Das ist so. Das ist so. Dann habe ich noch zwei letzte Fragen. Einmal, jetzt sind hier viele junge Menschen so, die das vielleicht für sich schon haben oder noch finden müssen. Du hast ja selbst erlebt, was irgendwie bei dir dafür gesorgt hat, dass du dann aufgehört hast, in einem gewissen Alter deine Ziele und deine Träume zu verfolgen, hast jetzt dann nochmal die Möglichkeit gefunden, das zu tun. Wenn du so mit der eine Zeitreise machen könntest, würdest zurückgehen und könntest dem jungen Benny nochmal was sagen.
Was dann würde ich direkt erstmal eine Links-Rechts-Kombination verpassen. Und die sagen, lass dich nicht hängen und geh ins Training.
Ja.
Das wird schon. Mit Fleiß. Ja. Fleiß wird immer belohnt. Man glaubt das nicht. Manche müssen ein Jahr arbeiten, bevor sie etwas kriegen. Manche arbeiten dafür nur ein halbes Jahr.
Ja.
Aber Fleiß und Wille wird immer belohnt.
Ja.
Man muss nur dranbleiben. Bei einem dauert es länger, bei dem anderen dauert es kürzer. Deswegen sage ich, darf man nie auf die anderen schauen. Mach einfach deinen Weg. Wenn du was erreichen willst, musst du alles dafür auch geben.
Ja.
Gutes Beispiel, zwei Boxer. Sugar Ray Leonard, Olympiasieger.
Mhm.
Marvin Hagler von der Straße.
Mhm.
Marvin Hagler hat seinen ersten Kampf als Profi $50 auf einer Hinterhofveranstaltung geboxt. Sugar Ray Leonard mit einem riesen Vertrag von der Börse von $10,000.
Mhm.
Hier hat der Weg angefangen, hier haben sie aufeinander getroffen.
Mhm. Ja.
Alles ist möglich.
Ja.
Der eine, der nicht Olympia mitgemacht hat und mit $50 Veranstaltung angefangen hat, hat gegen den Olympiasieger am Ende aufeinander getroffen.
Ja.
Jeder, es ist nur, was bist du bereit zu opfern?
Ja.
Und, das ist die Frage.
Und man muss geduldig sein. Ne?
Ja, und dein Warum.
Bis Ergebnisse kommen.
Dein Warum muss groß sein. Mhm. Warum mache ich das?
Ja.
Dein Warum muss größer sein als jeder Zweifel, als jeder Fehlschlag. Dein Warum muss das Größte sein, als alles andere. Warum mache ich das?
Ja.
Der Entschluss, der muss riesig sein.
Ja.
Nur so schaffst du das. Der Army sagt, what's your why?
Ja.
Was ist dein Antrieb?
Ja. Und das ist in der Regel nicht der Titel.
Nein,
das sind Sachen, die...
Titel ist nur eine Hürde. Ist nur ein... sind Hürden wie beim Läufer auf dem Weg zum Ziel.
Ja.
Ich habe eine Schwester, die sitzt im Rollstuhl. Ich habe eine Menge Baustellen noch, die ich erledigen muss.
Ja.
Ich habe eine Organisation, der will ich helfen. Ich habe noch viele Sachen auf dem Weg, die ich noch gar nicht erledigt habe.
Ja.
Die sind alle noch abzuhaken.
Ja. Und da ist so ein bisschen, um das nochmal auch aufs Tennis zu übertragen, wenn wir uns nicht auf das Ergebnis kurzfristig konzentrieren, weil das machen viele, die sagen, ich muss jetzt Hessenmeister werden, irgendwie Bezirksmeister, Deutschlandmeister, was auch immer, mit 12 oder so, dann verliert man den langen Weg aus dem Auge und im Prinzip das Warum und wo will ich am Ende hin, wo will ich am Ende rauskommen, das ist eigentlich das, was man ab einem gewissen Punkt für sich definieren muss und dann sind diese ganzen Erfolge eigentlich nur der Weg dahin, aber nicht das eigentliche Ziel.
Kein Mensch erinnert sich daran, wie viel Klitschko Amateurkämpfer hat.
Ja.
Juckt keine.
Ja.
Was ist beim Tennis das größte? Wimbledon?
Ja, kann man so sagen.
Ja, dann fragt keiner den Wimbledon-Sieger, wie oft wurdest du Deutscher Meister?
Ja.
Es interessiert einfach keinen.
Ja. Ich sage mal, für die Kids, um das zu verstehen, das Zeugnis von der 5. Klasse guckt sich danach keiner mehr an.
Nee,
aber was für ein Schulabschluss? Genau, was für einen Schulabschluss du am Ende hast.
Ja.
Ne? Das ist dann wichtig.
Ja, es interessiert wirklich. Man reißt sich so, man will unbedingt dieses Turnier mitnehmen, dieses Turnier. Es interessiert am Ende keinen.
Ja.
Es interessiert wirklich nur die wenn du in der NBA der Beste werden willst, musst du die Playoffs gewinnen. Ja. Alles andere zählt davor nicht, ja, was du im College gemacht hast. Ja. Ist traurig, ist aber so. Ja. Beim Boxen genauso. Interessiert niemand mehr, wie oft du deutscher Meister geworden bist. Beim Wimbledon auch so. Ja. Keiner weiß, also ich weiß nicht jetzt, wie die Gigs sind beim Tennis, aber ob die Leute wissen, was der Roger Federer oder Jankovic?
Djokovic
ja, als Amateure geschafft, ja, haben. Ja. Weiß ich. Ja. Also ich persönlich von den Boxern kann dir nicht viel von denen ihrer Amateurkarriere erzählen, weil, ja, das Interessante ist ja das, was sie als Weltmeister geschafft haben. Ja. Genau, das ist auch das Interessante. Ja. Deswegen, man sollte als Sportler versuchen, immer besser zu werden. Aber jetzt nicht so verbissen, ich muss Hessenmeister werden. Ja. Ich muss das. Ich muss versuchen, der Beste zu sein in dem, was ihr macht. Alles andere kommt auf dem Weg dahin. Aber ihr müsst versuchen, der Beste zu sein. Wenn ihr nicht der Beste sein wollt, werdet ihr diese kleinen Schritte auch nicht schaffen. Denke ich. Ich kann auch daneben liegen.
Das ist, finde ich, super, vor allem für die super Einstellung für die Jungen. Dann nochmal letzte Frage für dich.
Und ach so, Entschuldigung, was ja, ich gern noch sagen wollte. Man darf sich auch niemals sagen lassen, du schaffst das nicht oder du kannst das nicht. Von keinem Größeren, nicht von den Eltern, von niemandem. Egal wie sehr man seine Eltern liebt. Wenn man einen Traum hat, muss man diesen Traum versuchen zu ermöglichen oder zur Realität zu erschaffen. Ja. Dieses, du schaffst das nicht oder du kannst das nicht, das gibt's nicht im Sport. Ja. Das gibt's nicht.
Und auch sonst sehr, sehr wenig. Und vor allem, wozu das ja auch führt, wenn man gesagt bekommt, dass man etwas nicht schafft,
man häufig, kann das umwandeln,
dass man es gar nicht erst probiert. Ja. Viele probieren es dann gar nicht erst.
Genau.
Und dann weiß man es auch gar nicht. Man weiß es immer nur, wenn man es auch probiert hat.
Genau, es ist besser. Also wenn man es nicht versucht, dann hat man verloren. Aber wenn du es versuchst und 10-mal hinfällst und dann beim 11. Mal es schaffst, ist es doch viel besser, als wenn du es nie versucht hättest.
14-mal fragen und beim 15. Mal in klappt, der Pit-Arena boxen.
Alles klappt. Man muss nur dranbleiben. Letzte Frage.
Wohin geht's noch für dich?
Boah, ich bin selber gespannt. Also nächste Woche am 12.09. mache ich meinen 9. Kampf. Mhm. Und dann am 26.09. habe ich erstmal Geburtstag. Ja. Da werde ich 33. Ich will erstmal den nächsten Kampf gewinnen. Ja. Das ist ganz wichtig. Ich will meinen nächsten Kampf, meinen 9. Kampf gewinnen.
Und wenn du die Boxhandschuhe irgendwann an den Nagel hängst, was ist dann passiert bis dahin?
Boah, weiß ich nicht. Ich gucke, ich mache so, ich bin leider so, dass ich niemandem meine ganzen Ziele erzähle, weil ich habe gelesen, umso mehr man seine Ziele mit den Leuten teilt, umso mehr lässt man von den Zielen ab, weil man dieses Mitteilungsbedürfnis endlich losgeworden ist. Das ist wie ein Geheimnis. Wenn du ein Geheimnis jemandem erzählst oder wenn du irgendwas aufmachen willst, dann bist du nicht mehr so verbissen hinterher. Deswegen, 2-3 Sachen sind schon, müsst ihr euch gedulden und abwarten. Also
sprechen wir nochmal, wenn
ja,
das erledigt ist.
Es gibt Hürden, die ich noch zu meistern habe, aber meine Ziele, ich sag mal so, ich will meine ganze Familie in Sicherheit wiegen. Ja. Und dann gibt es sportliche Ziele, die ich nicht so verrate. Ja. Aber ich will auf jeden Fall gegen die Besten boxen und gegen die Besten auch in Deutschland. Deswegen, ich bin für jedes Angebot offen, von Profi Deutschland, von den ganzen Stellen, SES, Universum, wie auch immer ihr heißt, Team Sauerland. Ich kann euch alle boxen. Sollte kein Dumpingangebot sein, keine Beleidigung. Aber wenn es der richtige Mann ist, dann nehme ich auch das in Kauf und versohle euch den Hintern. Das ist kein Problem. Ich komme zu euch nach Berlin, ich komme zu euch nach München, ich komme überall hin, wo ihr seid. Ich will euch nur boxen.
Sehr gut. Und ich bin mir sicher, das wird auch passieren. Ja. Benni, danke dir, dass du das gemacht hast. Danke dir für deine Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gesprochen haben, aber ich glaube, es war sehr lange. Ja. Aber ich glaube, es war sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und ich glaube, viele
konnten echt was mitnehmen. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir, dass du an mich glaubst, an meine Fähigkeiten glaubst, mein Training so hoch lobst. vielen, vielen Dank von ganzem Herzen und ich hoffe, wir bleiben noch lange Freunde.
Ja, da bin ich mir aber zu 100% ja, sicher und ich freue mich, deinen Weg weiterhin zu sehen und begleiten zu dürfen und dich dabei zu unterstützen.
Gemeinsam, und das war mit das Beste, was ich hier in Vitis erleben durfte, den Niklas kennengelernt zu haben.
Das freut mich sehr und das kann ich nur zurückgeben. Ja. Man sieht sofort, was du für ein Typ bist und auch, dass du das hier machst. Großartig, vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Es wird noch eine super Zeit werden.
Schönes Wochenende.
Mach's gut. Mach's gut.